Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Und damit willkommen im neuen Jahr, willkommen zurück zur Linux Lounge, der ersten dieses Jahres. Und hi, Falli.
Hallo, hi Lukas. Ja, wunderbar, es fühlt sich gut an im neuen Jahr, würde ich sagen. Und unsere Technik funktioniert auch noch, hoffe ich. Das klingt vermutlich super wieder.
Ja.
Und ich begrüße auch alle Leute an ihren Empfangsgeräten. Schön. Also, ja. Ich klinge auch wieder besser als am Mittwoch jetzt. Ja, da hatte ich ja zerschleimten Rachen alles und so. Das war eine ganz, ganz grausame Sendung. Aber jetzt ist wieder fit.
Mhm. Ja, wunderbar.
Sehr cool. Ja, ein paar Themen haben wir ja.
Mhm.
Und
wir haben Kommentare. Mal gucken,
was haben wir?
Kommentare.
Boah, was denn so?
Einmal haben wir irgendwann mal über OSM gesprochen und da hat Matthias kommentiert zu einem dem Projekt Vertical Area Photographs. Halt die Idee, selber Luftbilder zu machen. Ziemlich cool. Aha. Und noch übers N900 und Open Pandora.
Okay. Ein
bisschen Kritik, also Vor- und Nachteile. Oh, welche Sendung war denn das? 129. Vom
ist das nicht schon ein bisschen her? Oder?
10. Dezember, ja.
Okay, 10. Dezember, da siehst du mal. Ja.
Mhm.
Ich bekämpfe mal gerade noch eben das Echo.
Und Matthias hat dann mal...
Ich stopfe mir Stopfhörer rein in die Ohren.
Ja.
Das sollten wir mal vor der Sendung machen. Aber gut, dass Tuxi es direkt Punkt 19.01 gesagt hat. Sehr gut. So. Ja.
Und dann gab es noch einen kurzen Kommentar über die Banking-Software, wo wir mal drüber geredet haben. Das ist auch schon eine Weile her.
Okay.
Und halt nochmal so, was man so sich von der Banking-Software wünschen könnte.
Stimmt, da hatten wir auch drüber geredet, was du verwendest und dass du da tatsächlich auf dem Android dann deine ganzen Ausgaben mittrackst und so, ne? Sehr gut. Oh, viel besser, sagt der Tuxi. Yeah! Ja, muss ich mir auf meine Liste schreiben, von wegen Stöpsel reinstöpseln. Python-Fan hört nichts mehr? Ja, Scherzkeks.
Die Checkliste vom Abflug.
So ein bisschen, ne? So vor der Grenze, so, ja. Noch restliches Fremdgeld in Schokolade eintauschen. Sehr gut.
Ja, okay, gut. Dann auf jeden Fall danke. Danke für die Kommentare. Da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr. Ich werde jetzt auch mal mehr darauf achten, dass da kommt, weil die waren jetzt ein bisschen älter.
Ja, also auch so eine Sache, Kommentare, da kann ich nochmal kurz ein ganz ein bisschen off-topic so reinwerfen. Wir haben ja hier ein WordPress bei uns auf dem Radio. Und ich habe bei mir selber zu Hause auch ein WordPress, also auf meinem jenseitsderfenster.de.
Zu Hause.
Zu Hause, ja, da fühlt man sich doch zu Hause auf seiner eigenen Domain, ihr kennt das doch. Mhm. Und da hatte ich ja bisher Spam-Free WordPress verwendet als Plugin. Und aber das war irgendwie so kommerziell und komisch geworden, dass ich mir dachte, komm, ich brauche was anderes. Und wir haben irgendwie Anti-Spam-Bee am Laufen bei uns. Und das ist echt gut. Das habe ich bei mir auch installiert. Es kommen zwar ab und zu noch ein paar durch, aber das macht nicht so viel. Also ich habe tatsächlich irgendwie so 100 oder 180 Spam-Versuche pro Tag. Der trackt das ja mit. Und es kommen halt dann irgendwie so ein oder zwei alle drei Tage mal durch. Und ich habe es jetzt so rum eingestellt, dass ich tatsächlich alle freischalten muss, bevor sie erscheinen. Weil dann kann ich einfach ganz entspannt rumliegen so und irgendwann sagt mein Handy mal Bescheid, du hast eine Mail. Und die Mail sagt dann, du hast einen Kommentar. Und dann gucke ich rein und denke so, boah, ist ja tatsächlich von einer Person, einer richtigen Person, die was Inhaltliches beizutragen hatte. Und dann kann ich einfach auf meinem Android in die WordPress-App gehen und mich zu meiner Homepage verbinden und sagen, hier, schreib mal frei. Und dann geht das.
Ja, das ist schön. Das ist
total praktisch. Ja, damit bin ich relativ schnell mit dem Freischalten eigentlich auch. Und wenn da tatsächlich mal Spam reinkommt, dann lösche ich einfach die Mail und irgendwann später mache ich da die Dinger als Spam markieren und so. Aber solange sind sie nicht freigeschaltet und stören mich nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Nur das fiel mir gerade ein.
Ja, kann man halt noch machen, wenn es nicht so viele sind.
Mhm. Ja, nee, also richtig viele. Also, ja, das Ding, das Lustige ist, wenn du die Dinger als Spam markierst statt dass du die löscht, dann benutzt dieses Anti-Spam-Bee auch die Kommentare, um zukünftige Kommentare abzugleichen. Mhm. Also um mal zu schauen, ist das irgendwas, was so ähnlich ist oder so, ja, und rankt das dann noch anders. Ja, also es baut sich seine lokale Datenbank auf im Vergleich zu Akismet oder so.
Mhm. Ja, das ist cool.
Ja, jo. Wenn man will, die kommen. Ja, egal, so. Ende, ja, nicht so viel dazu.
Dann können wir
Loslegen?
Ja, wir können loslegen.
Neues aus dem Repo.
So, haben wir erstmal mal wieder hier Zero AD, die eifrig beim am Alpha-Releasen sind und diesmal mit der Alpha 15 namens Osiris. Und
machen sie jetzt alte Götter als Namen immer, oder?
Wahrscheinlich.
Ja.
Ein paar kleinere Neuerungen, die sie in Zukunft noch weiter ausbauen. Es gibt jetzt so eine Aura um Gebäude bzw. Personen, dass man so, ja, halt wie halt in so einem wie heißt Echtzeitstrategie?
Ja.
Das Genre, dass du halt irgendwie halt zum Beispiel einen Tempel hast, was sie jetzt halt eingebaut haben, und alle drumherum, alle Einheiten werden geheilt.
Oder also so eine Art Area-Effekt, genau, Buff-Ding halt. Ja,
und dann könnte man halt auch einen General haben oder so, das ging ja auch.
Okay, also haben sie jetzt Flächeneffekte eingebaut. Ja,
genau.
Das ist cool.
Es gibt Skirmish-Maps als neuen Spielmodus, wo ich nicht mehr genau, wollte ich ja nicht nachgucken, was das jetzt bedeutet.
Skirmish ist ja, glaube ich, eher so ein kleines Gemetzel irgendwie, ne? So nach dem Motto, hier kriegst eine Armee, der andere kriegt eine Armee und ab geht's. Statt, ja, dass du so viel irgendwie an Gebäuden baust, vermutlich.
Gefecht.
Ja, also für mich klingt das so, als wäre das sowas für mal eben, statt dass man sich da irgendwie so eine 3-Stunden-Schlacht liefert.
Ja, genau. Okay.
Irgendeine Alpha-Version davon hatten wir mal ausprobiert, glaube ich, ne?
Ja, stimmt.
Aber so richtig funktioniert hat's nicht.
Naja, doch, eigentlich schon. Nur halt eher die erstmal Verbindung war ein bisschen aufwendig, was sie jetzt aber, glaube ich, auch schon besser haben. Also es gibt.
Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie. Ja.
Es gibt oder wird bald Lobbys geben. Also, dass man halt einfach sich bequem beim Server zusammentun kann.
Mhm.
Und sonst. Ja, es ist halt immer noch eine Alpha. Das merkt man auch noch beim Spielen.
Damals hatten wir, glaube ich, das Problem, dass wir irgendwie so 5 Minuten spielen konnten oder sowas oder 10 und dann war halt Abbruch.
Okay. Ja.
Ich glaube, so war das damals, ne? Aber. Ja, sonst halt tatsächlich wie Age of Empires 2 irgendwie.
Ja.
Ganz komisch.
Mhm. Noch eine kleine Neuigkeit ist, dass man jetzt merkt, dass wenn man angegriffen wird, es gibt jetzt audiovisuelle Indikatoren, also man hört einen Sound und kriegt auf der Karte gemerkt, da wirst du angegriffen, was auch nicht unpraktisch ist.
Plötzlich blinkt alles, statt dass einfach alles stirbt und du nichts mitkriegst, ja.
Genau, ja. Und es gibt einen Back-to-Work-Button, wenn man halt Leute, die gerade gekämpft haben, zurück zur Arbeit schicken will.
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich mich für das Genre, oder sagen wir mal so, für dieses Age of Empires Ding, da gibt's viele Leute, die stehen da voll drauf, aber ich kann mich dafür absolut nicht erwerben. Ich meine, das ist so viel Micromanagement, was du in diesem Spiel machen musst, damit du damit gut klarkommst. Das ist echt so nicht meins, keine Ahnung.
Ich hab's jetzt auch mal auf einer LAN gespielt und das war Age of Empires 2. Und das war doch, also ja, es ist halt doch irgendwie anstrengend und man muss halt, um gut zu sein, muss man halt echt viel können, so, und viel halt wissen halt auch über die Einheiten, was jetzt gut mit was funktioniert und was man jetzt zuerst baut. Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja. Also was mich dann noch, also ich komme dann eher mal mit sowas wie Siedler klar, den alten guten Siedlerteil, oder Anno. Mit Anno komme ich auch dann eher mal klar als mit sowas wie Age of Empires.
Irgendwie. Ja.
Naja.
Ja. Dann ein Programm, was ich eigentlich schon fast für tot erklärt hatte, Turpial. Ein eigentlich sehr schöner Twitter-Client.
Das gibt's noch!
Ja.
Ich bin ja umgestiegen seit einer Ewigkeit auf Hotot.
Ja.
Was ich dann auch nicht mehr nativ laufen lasse, sondern als App im Chromium-Browser laufen lasse. Weil er anders bei mir gar nicht mehr läuft, das Hot-Hot-Dings. Topia gibt's noch? Ist es besser geworden?
Also das ist jetzt halt wirklich der erste Release seit 2 Jahren. Und vor allem, der war halt irgendwann nicht mehr benutzbar, weil die API abgeschaltet wurde, die 1.0.
Ja, klar.
Sie haben einiges gemacht. Sie benutzen jetzt Qt statt vorher GTK.
Ja.
Können jetzt mehrere Accounts benutzen und haben eine Spaltenansicht. Also schon ein ziemlich radikales User Interface.
Also mehrere Spalten, so Timeline, ja. Replies und so.
Genau. Was sie noch nicht können, sind Listen leider. Das ist, benutze ich recht stark so, auch als halt als Spalte so direkt.
Okay.
Und ja, auf jeden Fall.
Was mich damals immer so gestört hat an dem Client, war eigentlich, dass du auf einen Tweet rechtsklicken musstest und dann kriegst du das Menü und dann war darin die Aktion, die du damit machen konntest. So ein bisschen wie wenn du Twicker benutzt auf dem Android. Bei Twicker wiederum finde ich es okay, weil da bin ich eh irgendwie so immer seriell so am Rumtipsen und bin nicht so genau mit dem Finger. Aber sonst habe ich am liebsten das so, dass tatsächlich die Links alle zum Anklicken sind, direkt im Tweet schon. Und so, also da, von daher gefällt mir Hotjar eigentlich ganz super. Nur, dass Hotjar halt eine ganz blöde Unterstützung hat, was gelesene Dinge angeht. Da sind andere besser, die das halt irgendwie farbig hervorheben, welche man seit dem letzten Mal noch nicht gesehen hat.
Ja, also das mit dem Menü haben sie, glaube ich, komplett rausgeschmissen. So wie es aussieht, kann man jetzt direkt auf alles klicken. Man hat jedenfalls Buttons für die normalen Sachen, so Retweet, Fav und so.
Das sieht ja tatsächlich jetzt mehr aus wie Hotjar selber. Das ist gut. Ja, das klingt gut. Oh, das muss ich ausprobieren, das Ding. Hoffentlich gibt es dafür ein Gentoo-Bild.
Also unter Arch war es, glaube ich, ein bisschen schwer. Da gab es die neue Version noch nicht, meine ich jedenfalls. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, weil den Client fand ich eigentlich schon ziemlich cool damals.
Ja, hatte viele gute Sachen so drin. Aber was mich ja, ich meine, ich glaube, ein Turpil konnte auch Identica. Und jetzt kommt's hier. Ich habe mir überlegt, und das hatten wir jetzt auch beim Diaspora-Treffen, was wahrscheinlich noch morgen in der Diaspora-Night Thema sein wird, ein bisschen, weil wir waren ja auf dem Kongress, ne, auf dem 30C3. Ja, ihr kennt das, ihr wisst das, ihr habt schon 30% der Videos nachgeguckt mittlerweile oder so. Da haben wir uns tatsächlich mit so gefühlten 20, 25 Diaspora-Benutzern mal getroffen. Was richtig cool war eigentlich, wobei wir natürlich die meiste Zeit immer nur mit so Meta-Gequatsche verbracht haben, halt so, klar, wenn sich Diaspora-Nutzer treffen auf dem Hacker-Kongress, dann wird über Technik geredet, schnarch, aber netter, interessanter Ansatz, der da von der Seite reingeworfen wurde, war halt, dass man doch, wenn man in Diaspora eine API haben wollte, wäre doch auch eine Möglichkeit, so diese Twitter-kompatible Identica-API zu benutzen, mit der man halt einfach so ein Android-Client wie Mustard oder aber jetzt eben Topil oder irgendwas benutzen könnte und damit schon mal so grob seine Timeline managen könnte. Und ich fand, die Idee hat bei mir so ein bisschen verfangen, dass ich mir dachte so, auch wenn wir keine komplette API haben fürs Diaspora, wäre es cool, wenn man so eine Art Twitter-Client-Unterstützung hätte, sodass man mit seinen ganzen Clients, die man so auf seinem Mobil-Device und sonst wo gibt, dann zu Diaspora zumindest was hinschreiben kann, was liken, also favorisieren dann kann, drauf replyen kann und resharen kann und so. Das ist ja alles in der anderen API auch drin. Von daher, weiß ich nicht, ich glaub, das könnte erstmal als so kleines Subset, was man zuerst implementiert, ganz gut sein. Und wenn Topia das auch kann, dann wäre es vielleicht ja auch ein netter Diaspora-Client.
Ja, also auf der Feature-Seite von Topia steht halt, dass sie auch Identica unterstützen, was glaube ich, eine etwas alte, also daneben ist halt noch ein Screenshot von der alten Version und Identica heißt ja nicht mehr Identica, sondern, oder da gibt es ja jetzt was anderes, Pump.io.
Ja, aber es ist ein anderes Protokoll auch, das haben die komplett nochmal neu aufgezogen, glaube ich. Ja. Aber da wissen die anderen mehr als ich, also verlass dich nicht drauf. Nee, aber, also ich weiß auch nicht, wo, ich bin noch ein bisschen am Rumschwanken, wo eigentlich dieses Protokoll spezifiziert ist, was man da implementieren muss, damit diese Clients drauf zugreifen können. Aber wenn ich das erstmal in den Finger kriege und dann auch noch Zeit habe, Diaspora mir vorzuknöpfen und dann auch noch irgendwie hinkriege, in Python irgendwie reinzugucken, dann ist tatsächlich die Chance hoch, dass es dort mal so einen Ansatz gibt und dann mal so einen Pull-Request gibt, so ein Ding da einzubauen. Und vielleicht hat man dann tatsächlich irgendwann mal eine mobil-Client-kompatible API oder sowas. Hoffe ich doch. Das wäre, glaube ich, cool.
Das ist auf jeden Fall mal ein großer Schritt in weiter ja. zu einem guten.
Ja, es wäre überhaupt mal ein Schritt. Vor allem, ich meine, du hättest, glaube ich, mit so einer API automatisch auch drin, dass du OAuth verwenden musst, um darauf zuzugreifen. Jetzt die aktuellen Clients verwenden hier alle deinen Benutzernamen und dein Passwort und deinen Benutzernamen. Was ja okay ist, aber nicht sein muss, weil du möchtest der App ja nicht unbedingt deine Credentials geben. Und dann machst du dann lieber sowas, dass du denen halt so ein Ding rüberschmeißt, so eine komische Nummer oder irgendwas. Ah, die Details, die muss ihn da rausfinden. Aber es wäre halt cool. Das wäre halt gut, dann, ja. Aber muss die API noch finden, weil es wichtig wäre mir, dass es halt schon Clients gibt, mit denen man das auch testen kann und für die man das entwickeln kann. Und wenn das so eine halbwegs weit verbreitete API ist, für die es viele Clients gibt, dann glaube ich auch, dass das sofort einen guten Impact hätte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, kleiner Exkurs.
Genau. Dann ist Fedora 20 rausgekommen, Codenamen Heisenbug. Und Fedora ist ja auch, also schon irgendwie, ja, ich bin nie wirklich warm damit geworden. Ich habe es, glaube ich, mehrmals ausprobiert und es hat immer nicht so recht funktioniert. Trotzdem auch so, aber so eine Distro, die halt sehr experimentierfreudig ist und eher so halt auf dem neueren Ast, so, also eher neuere Software als Ubuntu mitbringt. Diesmal haben sie auch noch einige, also sie haben einige Sachen entfernt, unter anderem das Warlog Messages, weil nämlich jetzt alles über das über Systemd läuft, so logmäßig. Und zwar über hier Journal CTL. Und das ist halt ein Schritt, den, also, ja, Ubuntu ist ja eh immer noch ihr
Ach, Ubuntu, lass mal das Ubuntu weg, das ist ja furchtbar. Ja.
Okay, Arch. bei Arch ist es ja auch schon länger so, dass du keinen Warlock-Messages mehr hast, sondern noch Systemd halt. Ja, das ist so die Richtung. Auch interessant, sie haben jetzt einen eigenen App-Store, zumindest in der GNOME-Variante. Also ein Frontend für PackageKit, also halt das, also PackageKit ist halt so ein Interface, mit dem man dann mit dem Paketmanager von der jeweiligen Distribution zusammenarbeiten kann und darüber dann halt Sachen leicht installieren kann. Und die haben halt ihren eigenen Application-Installer jetzt gebaut, der wohl auch nicht so schlecht ist und eventuell in anderen Distributionen zu finden sein wird. Ja. Das,
und ich habe noch gerade rausgefunden, von wegen Fedora und so, zum Background, das ist halt so, ne, was die benutzen, sind diese RPM-Pakete, die ja von Red Hat kommen.
Ja.
Das heißt, es stammt sozusagen von Red Hat ab. Es ist so ein bisschen die Bastelecke aus dem Red Hat-Zeug.
Ja, das ist halt der Playground für Sachen, ja, bevor sie in RHEL kommen.
Ja. Sehr gut.
So sieht's und aus. Auch Initiatoren, also ein Fedora-Entwickler hat ja auch das Systemd-Projekt überhaupt angefangen. Also da aus der Ecke kommt halt auch viel so für die allgemeine Linux-Welt.
Siehst du mal. Na gut, so. Das ist schon spannend, also ja. Das ist cool, wenn die so Sachen anfangen.
Ja. Yep. Okay, dann sind wir auch mit dem Repo schon durch.
Weiter geht's.
Newsflash.
Und
voll die News.
Ja. Neues von Mozilla. Sie, das Firefox OS.
Wo du gerade sagst, Mozilla. Ich habe, Entschuldigung, dass ich wieder reingrätschen muss, aber ich habe festgestellt, dass der Mozilla at joindiaspora.net, .com Account seit 760 Tagen oder sowas keine Nachricht mehr geschrieben hat.
Das ist eher so ein News-Account?
Ich weiß nicht, was es für ein Account ist, aber ich folge dem scheinbar. Und ich habe mir jetzt ein Tool geschrieben, was alle meine Diaspora-Kontakte durchgeht und schaut, wann der letzte öffentliche Post war und dann darauf so ein Ranking macht und und auch guckt, welche Accounts denn schon nicht mehr existieren, die ich da habe. Und das Ziel, was ich eigentlich damit habe, ist, dass ich dann im zweiten Schritt dann irgendwie die User, die man sich da einmal runtergescrapt hat, filtern kann. Und dann Also man kann sagen zum Beispiel alle Benutzer, die ihren Account geschlossen haben und auch und alle Benutzer, die meinetwegen länger als x Tage inaktiv sind, nimm die mal. Und im letzten Schritt sagt man dann, schreibt denen irgendwie eine PN und fragt die mal, ob es sie noch gibt, also bei denen, die es noch gibt, deren Account nicht zu ist. Oder aber wenn die nicht mit einem teilen, dann würde das Tool einen Diaspora-Post erstellen, der in einem temporären Aspekt ist. Und in diesem Aspekt ist nur derjenige drin, mit dem man möchte, dass er es sieht. Und in dem Post ist eine Erwähnung drin. Das ist quasi fast wie eine PN. Und da fragt man halt mal nach, ob die Person noch aktiv ist. Und dann würde man halt eine Weile warten, würde sich die Antworten sammeln und entsprechende Leute manuell eben aus der Liste rauslöschen. Die Liste enthält halt alle Löschkandidaten sozusagen. Und dann hat man hinterher eine Liste von denen, die wirklich gelöscht werden sollen. Dann lässt man das Tool mit der Delete-Option drüber laufen und der schmeißt dann alle Accounts aus seinen Aspekten raus, die dann in der Liste sind. Cool. So die Theorie. Das funktioniert fast schon, bis auf Nachrichten und also Benachrichtigungsfunktion. Das ist komplett noch nicht drin, weil ich mache das mit dieser Diaspi-API von dem Marek irgendwas da. Ihr kennt die ja. Und die API hat noch keine private Nachrichtenunterstützung. Das heißt, ich kann keine PN schreiben. Ich kann wahrscheinlich wohl einen Aspekt erstellen, den Benutzer reintun und eine Nachricht dann da reintun. Werde ich irgendwann einbauen. Und was auch nicht funktioniert ist, Benutzer aus Aspekten entfernen. Da habe ich auch schon einen Bug-Report geliefert, beziehungsweise werde den vielleicht irgendwann selber nachliefern. Aber auf jeden Fall habe ich es erstmal reingeschmissen, weil ich habe gerade erstmal keine Zeit jetzt wieder die Woche über, um das zu bauen. Und dachte, ich sag schon mal Bescheid, falls er irgendwie Bock hat, das zu ändern. Aber ansonsten habe ich auch schon während des Prozesses, während ich rausgefunden habe, wie ich diese ganzen Aspekte durchnummeriere und sowas alles, da habe ich schon mal diverse Bugs noch gefixt und Flüchtigkeitsfehler und Zeug und so. Und Python fand es herzlich eingeladen, PN-Supporter einzubauen. Oder ich war zu blöd, es zu finden. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die Klasse sieht ganz schön klein aus und im Prinzip kann das Ding keine PNs schicken und lesen. Aber wahrscheinlich habe ich mich verguckt. Das kann auch sein. Also vielleicht muss ich nochmal nachgucken, gerade wenn Python-Fan sagt, boah, das war schon drin, dann muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht ist das drin. Okay. Aber auf jeden Fall, Benutzer löschen funktioniert nicht mehr. Ich bekomme halt einen 404-Fehler, wenn ich versuche, einen Benutzer aus einem Aspekt zu löschen.
Ja. Ja,
richtig, wir waren bei Firefox, bei Mozilla.
Genau. Entschuldigung. Ich wollte auch nur sagen, also es könnte natürlich einfach auch eine schlechte Doku sein, dass man da nicht raus...
Also ja, es ist keine Doku.
Oh, okay.
Das ist schlechte Doku. Also es gibt keine Doku quasi. Du hoffst immer, dass Kommentare im Code sind. Das sind tatsächlich über vielen Funktionen sind, oder Methoden konkret gesagt, sind Kommentare drüber. Die sind auch oftmals relativ okay oder die Funktionen haben auch sprechende Namen. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es eine Models-Datei gibt, wo verschiedene Models drin sind, sowas wie Aspekte und Streams und sowas, glaube ich, oder zumindest Aspekte und sowas. Aber es gibt wiederum noch eine People-Datei, in der wiederum das User-Model drin ist. Wo man sich denkt so, aber das User-Model ist doch auch ein Model, wieso ist das in der falschen Datei? Genau. Also, ja, ich hoffe, ich freue mich halt so, wenn irgendwann eine richtige API da ist. Yep. Seufz. Ja.
So, Firefox.
Ja, endlich.
Firefox OS wird auf weiteren Geräten verfügbar sein, unter anderem Smart TVs und Tablets. Und zwar haben sie für Smart TVs direkt einen Partner gefunden. Und da wird es dann wohl demnächst Geräte geben. Und für Tablets sind sie jetzt zumindest dabei, da mal die Bedienungsoberfläche zu bauen und irgendwann wird da halt auch was verfügbar sein, was dann genutzt werden kann. Bei den Smart TVs ist es auch noch irgendwie ganz interessant, die meinten dann halt auch so, Firefox OS ist so ziemlich das einzige in dem Segment, was wirklich offen ist. Also was man halt, was quelloffen ist und auch irgendwie veränderbar ist, was dann glaube ich auch halt, ja, eigentlich...
Aber Firefox OS muss doch auch immer noch irgendwelche Binary-Dinger benutzen, um die Treiber anzusteuern auf den Geräten, oder?
Klar, ja, da kommst du ja nicht drum rum.
Ja, also ich meine, wenn du diesen Android-Core nimmst sozusagen, der ist ja auch offen, glaube ich.
Ja.
aber das Problem ist, ich glaube, da ist so viel noch nicht drin, was du brauchst, damit du ein funktionierendes Gerät hast. Mhm. Und mit dem Firefox OS, da hast du halt schon mal so viel drin, damit du ein funktionierendes Gerät hast.
Ja.
Also,
so, hier ganz viel offene Webstandards werden versprochen.
Ja, das klingt auch erstmal schön. Da sollen sie mal aus dem Puschen kommen und finde ich gut. Weil ich muss tatsächlich sagen, jetzt hier nochmal große Lobschaufel rüberschaufeln an die Mozilla-Jungs. Die Firefox-App auf dem Android ist echt mein Standardbrowser. Und das Ding ist halt einfach mal so viel cooler als das Chrome-Dings bei mir so.
Ja. Jo, also okay, ich habe doch beides am Start, so Firefox und Chrome, weil der Chrome startet bei mir extrem schnell versus Firefox, der halt ein paar Sekunden braucht. Da finde ich das, wenn ich schnell was nachgucken will, doch angenehmer, den Chrome zu nehmen. Ja. Und anscheinend gibt es auch irgendeinen Computer, Desktop, PC, der auch mit Firefox OS ausgeliefert wird.
Nee, also, weiß nicht, die Firefox OS läuft bei mir super schnell. Das ist also sofort da, wenn ich Firefox selber. Ja, wenn ich es nicht starte, ist es sofort da. Also,
okay.
Ja, dauert quasi null Zeit.
Du hast ja auch das schnellere Gerät.
Ja, also nur ein bisschen schneller. Ich weiß nicht. 2 Kerne mehr, glaube ich.
6 Kerne? Nee, ich habe schon 4 Kerne.
Du hast schon 4, dann habe ich genauso viele Kerne. Okay. Ich hätte gedacht, wir können ja auch mal ein kernloses Handy rausbringen. Mit Weintrauben geht das ja auch. Aber der war so schlecht. Ja, egal. Schön. Kommen wir zu noch einem Handy.
Genau.
Oder?
Das Jollaphone wurde, also es ist jetzt verfügbar schon seit einer Weile und ist jetzt von Heise mal getestet worden. Etwas ausführlicher. Genau, da. Also das OS, das hatten wir glaube ich auch schon mal. Die haben halt weniger Buttons. So, also es gibt keinen Home-Button oder so. Die fehlen halt komplett, auch virtuell gibt es sie nicht, sondern sie haben alles mit Gesten. Also so seitlich reinschieben, von unten reinschieben und so Geschichten. Und erinnert auch ein bisschen an WebOS eigentlich.
Ja. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich hatte. Ach ja, genau. Richtig.
Selfish OS.
Ich hatte nämlich auch noch einen Artikel. Dazu gibt es noch einen ausführlicheren Artikel. Zu dem hier, mit so einem 10-12-seitigen Test, den ich mir einfach mal durchgelesen hatte. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon angebracht hatte oder im Ministerio. Auf jeden Fall, da haben die es nochmal in Detail nochmal reingetan. Und von daher kam mir gerade so bekannt vor.
Ja. Fazit von dem Artikel ist, dass das Ding eigentlich noch nicht so für die normalen Anwender geeignet ist, weil es halt doch recht wenig, also es hat so die Grundfunktion, Musik hören, Internet und so, aber halt nicht viel mehr irgendwie. Das, was halt Android innerhalb von Jahren halt da an einem Feature-Set angebracht hat, das ist halt auch nicht so mal eben reproduzierbar.
Ja. Das kannst du nicht einfach so stemmen, ist klar. Ja. Wahrscheinlich wird auch noch der App-Support, also werden auch noch relativ wenig Apps da sein, oder?
Das ist, glaube ich, das Interessante daran, die haben ja direkt eine Kompatibilität zu Android-Apps.
Aber ich glaube, die laufen sollen nicht. Da laufen halt einige von, aber viele, die irgendwelche Sachen auf der SD-Karte machen müssen oder so, die haben halt ein Problem, glaube ich.
Ja, okay, aber zumindest hast du schon mal einige.
Ja.
Was schon mal ein Vorteil ist, weil so eigene Apps haben sie ja echt wenig.
Ja.
Ja, interessanter ist es halt für Leute, die irgendwie, wie sie sagen, unter die Haube schauen wollen. Es gibt halt einen direkten Shell-Zugriff. Und so. Also. Und halt für Entwickler irgendwie, wenn Leute draufsetzen wollen, dass das irgendwann mal abhebt. Aber irgendwie, es ist doch ein bisschen...
Ich bin gespannt.
Ja, könnte, mal schauen.
Also vor allem, ich glaube, der große Pluspunkt war eigentlich, dass diese Steuerung mit den Gesten relativ durchdacht war. Und eigentlich schon einen ganz guten Eindruck machte. Müssen wir aber einfach mal in der Hand haben, so ein Ding, weil sonst kann man da jetzt echt so wenig zu sagen. Ich meine, ich wünsche mir eigentlich auch, das ist eine große Durchdringung an verschiedenen Betriebsplattformen für die Smartphones gibt, weil wenn du nachher nur noch einen Hersteller hast oder so, der komplett verbreitet ist.
Ja, das ist ja jetzt mit Android so im Grunde, dass das halt vorherrschende ist.
Ja, ich meine, das ist zwar nett, weil einfach alles ist, es gibt einfach alles für Android und brauchst nur für ein Ding entwickeln, aber du hast halt auch eine Menge, du hast halt wieder so einen typischen Single Point of Failure, ne? Wenn halt irgendwie das Zeug sich in eine blöde Richtung entwickelt oder irgendwas, dann ist halt das gleiche Ding gleich komplett weg.
Ja.
Naja, keine Ahnung. Gibt sicher eine Menge Argumente, die man auf solche Art von Strukturen legen kann, aber das ist mehr so eine Metabetrachtung.
Mhm. Ich merke gerade, wir haben echt viele Smartphone-Themen.
Ja. Müssen wir einen eigenen, müssen wir einen Smartphone-Launch machen.
Genau.
Mal wieder.
Aber dann hätten wir hier keine Themen. No. Oh. Das nächste zu Android, da hat wohl ein Entwickler was Interessantes rausgefunden, und zwar das Moto X. Ist das das von Motorola, das neueste Handy? Ah, ich komme
nicht. Ich dachte, das Moto G wäre das neueste.
Ja, aber hier geht es jetzt irgendwie um das Moto X. Ah, komische Bezeichnung.
Aha, Moto X.
Jedenfalls.
Ja. Ich denke dabei immer an Motorräder. Das hat eine Holzrückseite.
Das hat irgendwie eine Holzrückseite.
Ja, im vierten Quartal sollen auch Holz- und Keramikrückseiten lieferbar sein, steht da. Ich finde ich ja geil mit Holzrückseite. Es hätte sowas von, das Fairphone hätte das mal tun können.
Ja, stimmt eigentlich. Weniger
so Plastik. Öko-Style.
Ja. Auch wenn das dann.
Und die haben sich vertippt.
Was?
Weil hier steht im Artikel so, dass ein Smartphone lässt sich zwar tatsächlich per Sprache für Okay Google Go, also eben nur ein O bei Okay Google gemacht. Okay Google Now.
Tja. Ja, schön.
Egal.
Jedenfalls hat das Gerät ein teilweise bessere Performance als so andere Geräte aus der gleichen Klasse. Und das kommt irgendwie dadurch, dass die für Snapdragon-Prozessoren optimierte Compiler und Bibliotheken mitliefert, die auch von Google stammen, also beziehungsweise.
Haben die Namen dieser optimierten Dinger?
Nee,
aber normalerweise halt, hast du ja diese Dalvik
genau, Java Engine. Ja, ne? Das ist halt ein optimierter Dalvik-Compiler.
Mhm.
Und Bionic nennt sich die andere Bibliothek, was auch immer die macht. Jedenfalls hat dann jemand das halt auch ohne großen Aufwand auf das Nexus 4 gepatcht, wo dann die Performance teilweise oder halt besser war als der neue Compiler von Google. Der Ahead-of-Time-Compiler Art.
Aha.
Was interessant ist, weil der halt vorher kompiliert und nicht Just-in-Time.
Das ist spannend. Ich kann nämlich hier tatsächlich in meinem Nexus 5 kann ich hingehen und kann sagen, ich kann in Dalvik oder in Art meine Apps auslaufen lassen in den Entwickleroptionen.
Oh, cool. Das wusste ich nicht.
Also ich kann es einstellen. Ich habe aktuelles Dalvik drin. Ich habe aber noch nicht Art probiert. Ich wusste gar nicht, was das ist.
Oh, ich
und das soll ja schneller sein und toller sein, oder was?
Ja, das ist halt, ja, wie gesagt, das ist ahead of time, weil Maschinencode wird teilweise direkt in der App ausgeliefert. Das ist kein Java mehr. Also beziehungsweise halt schon vorkompiliert.
Was jetzt, dieses Art-Zeug oder das, was das die da Art. Haben? Okay. Das ist also gut.
Hm. Ja.
Vielleicht probiere ich das mal irgendwann, aber ich habe aktuell nicht das Problem, dass die Apps irgendwie langsam wären.
Hm. Ah ja, genau, ich kann es auch schon sagen.
Na siehst du mal, muss man sich vielleicht mal außerhalb der Sendung mal kurz irgendwie schlau lesen, ob das schlau ist, ob man da was kaputt machen kann, ob irgendwelche Apps dann nicht mehr starten oder so?
Ja, es ist glaube ich wirklich auch dann nötig, dass die Apps mehr mitbringen, so hatte ich das verstanden, weil die halt dann
kannst,
anders kompiliert werden müssen.
Aber du kannst die Apps doch gar nicht selber kompilieren, das heißt, wenn ich sie in meinem Handy umschalten kann, dann mache ich doch irgendwas. Das heißt, ich vermute doch dann, dass dann das Handy beigeht und dann so einen Mega-Ladebalken anzeigt und sagt, ich optimiere mal eben deine Apps und dann irgendwie 10 Minuten lang Strom frisst und hinterher hast du halt optimierte Apps, die dann irgendwie mit dem Ahead-of-Time-Dings umgebaut sind
oder ich so. Ich werde es mal probieren, aber er muss neu starten dafür.
Ah, siehst du. Ja, wahrscheinlich kommt danach so eine Art, wie wenn du so ein System-Update gemacht hast, so ein Dialog.
Stimmt, ja.
Vermute ich mal.
Mhm.
Oh, spannend.
Okay, auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen komisch, warum Google das nicht halt direkt in den Main-Code von Android packt, weil es ist halt, Snapdragon-Prozessoren sind halt schon verbreitet und in Android-Geräten, das könnte halt durchaus.
Ja, das ist aktuell State-of-the-Art-Dings.
Ja.
Also jetzt aktuell haben das ja nicht die meisten so. Mhm. Die meisten, sag ich mal, Flaggschiff-Dinger, also die größere sind.
Ja. Jupp, mal schauen, vielleicht ist das ja auch irgendwie mal so leicht. Oder sowas kommt dann halt irgendwie in CyanogenMod.
Ja.
Fett geschrieben, don't use the Bionic patch on CyanogenMod. Ups.
Bionic?
Also halt für den die Bionic Library.
Also das, was du gerade immer, das genau. mit dem optimierten Ding. Ja.
Also yeah. Was ich gerade sagen wollte, war halt, dass sowas dann vielleicht eher in Sentient Mod einwandert, weil die halt dann
ja.
solche Sachen machen. Und ja. Aber wäre cool, wenn es eigentlich direkt in Android wäre. Obwohl, vielleicht wollen sie es halt, vielleicht ist es halt auch so, weil sie Art pushen wollen und das halt nicht mehr halt da halt auf dem alten Code nicht mehr weiterarbeiten wollen.
Ja, keine Ahnung. Es ist mehr so Rätselraten, würde ich sagen. Ja. Ich meine, letztendlich alles, was weniger Prozessorzyklen braucht, um das gleiche Resultat zu liefern, ist besser, weil schon die Batterie und alles und macht eine bessere User Experience. Von daher, die werden sich schon für das entscheiden, wo sie denken, boah, das macht's besser. Denn letztendlich will doch auch Google entsprechende Zahlen liefern können, um zu sagen, pass auf, unsere Handys halten noch länger durch. Oder aber irgendwie noch geiler als iPhone oder irgendwas.
Ja.
Aber also ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Entscheidungen treffen werden, die irgendwie zum Nachteil der Benutzer ist. Zumindest was so Performance-Sachen angeht.
Ja. Vielleicht kommt es einfach auch in Android 4.5 oder so. Keine Ahnung.
Boah, so hoch schon die Nummern.
Na, bald haben wir dann Android 27 oder so. Also.
Oh. Wahrscheinlich mit dem.
Wie heißt es? Lime Pie, glaube ich, ist der Spitzname dafür.
Aber ich frage mich eigentlich, wie sie eigentlich mit Nummern weitermachen, ne? Weil hast du ja. Ich meine, wie heißt eigentlich das Nexus 7, das aktuelle? Heißt es einfach Nexus 7?
Also die neuere Variante vom Nexus 7.
Ja.
Ja. Nexus 7, beziehungsweise in der die vollständige Bezeichnung ist, glaube ich, Nexus 7 2013.
Okay, das heißt, sie werden wahrscheinlich dann mit dem Nexus 4 oder 5 oder so entsprechend mit der Annotation des Jahres weitermachen, weil irgendeine Überlegung werden sie ja haben. Weil die Formate. Denke ich mal, also ich weiß nicht, ob sie jetzt 4 oder 5er weiter fortsetzen, aber...
Vermutlich das 5er mal, denke ich. So vielleicht, viel größer ist das halt nicht.
Ja, also ja klar, weil du mehr Bildschirm auf das Gerät kriegst, so ne, im Vergleich. Ja.
Mhm.
Mhm. Aber ich meine, dann müssen die ja sich überlegt haben, was sie für ein Naming-Scheme machen, weil jetzt sind sozusagen alle Zahlen einmal besetzt worden, dann müssen sie ja irgendwie jetzt Jahreszahlen oder Revisionsnummern oder irgendwas Nettes dran machen.
Nur das Nexus 6 nicht.
Nee, das brauchen wir auch nicht. Das ist doch genau, das ist so uncanny Größenabmessung. Ist zu klein für ein Tablet und zu riesig für eine Pranke.
Ja. Naja, ich denke mal, wahrscheinlich wird es halt so wie bei Apple sein, dass die halt dann einfach die neuesten Geräte heißen immer gleich und die anderen sind dann halt mit Jahren oder Generationen oder so versehen.
Du kannst auch alle mit Jahren versehen. Dann, das ist auch benutzerfreundlich, weil die Leute wissen ja vielleicht noch, wann sie sich das Gerät gekauft haben.
Mhm, ja.
Also es ist einfacher, als wenn du sagst, es ist Version 1 oder Version 2 oder so.
Ja.
Mhm. Cool.
Genau. Dann weiter beim Nexus 4 bleibend. Es gibt jetzt einen Dual Boot, also eine App, mit der man sich relativ leicht Ubuntu Touch neben sein Android installieren kann zum Testen.
Ja, leicht insofern, dass du halt dann ein entsperrtes Handy brauchst, laut dem Beitrag. Und entsperrt, glaube ich, meint in diesem Fall... dass es geroutet sein sollte. Ja, vermute ich mal, weil sonst kann ich mir es kaum vorstellen. Ja. Und dann funktioniert das so, dass du diese App installierst und die App wiederum führt dann den Installationsvorgang durch. Das braucht irgendwie 2,7 GB auf deiner SD-Karte und installiert halt das Android Touch. Auf deinem Speicher.
Ja.
Anwendungsspeicher halt, meinetwegen. Ne? Also nicht der App-Speicher, sondern der Anwendungsspeicher. Mhm. Weil der App-Speicher ist meistens dann auch irgendwie nicht groß genug oder irgendwas. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Genau, installiert ihr das dann. Und danach ist es so, dass du halt in deiner Android-Umgebung die App hast, mit der du dann sozusagen den Reboot machst in die Ubuntu Touch-Umgebung. Und auf der Ubuntu Touch-Umgebung hast du dann eine App, die wiederum den Reboot macht in die Android-Umgebung.
Okay, und sonst, auch wenn du in dem Ubuntu Touch sein würdest, dann, wenn du dann normal neu startest, dann kommst du auch wieder in Ubuntu Touch.
Weiß ich nicht.
Sonst bräuchtest du es ja nicht.
Ja, du, was weiß ich denn. Vermute ich mal, es wäre schon gut. Weil ich meine, das, was da dadurch möglich wird, also es ist nicht für Anwender gedacht, sondern vor allem auch für Leute, die das halt Ubuntu Touch Zeug entwickeln wollen.
Mhm.
Und damit mehr Leute leichter das entwickeln können. Weil du musst halt immer ein Device haben, was entsprechend
funktioniert. Und es gibt noch keins.
Genau, und ich finde es auch immer nervig, wenn du gerade für sowas entwickelst und du hast halt kein Gerät zum Testen. Das ist halt irgendwie unpraktisch. Mhm. Und ich fand den Satz auch ganz nett, der da unten mit drin stand, in dem Artikel. Und zwar stand da, wer schon Android 4.4 installiert hat, muss ältere Firmware-Komponenten einspielen, um mit Ubuntu Touch telefonieren zu können.
Tja, oh, sind noch nicht up-to-date.
Ich habe ein Handy-Betriebssystem, ich kann nicht telefonieren. Oh nein.
Ach, wer braucht das schon?
Ja, ja. Sehr cool. Ja. Yep. So, und ich glaube, wir haben noch ein Smartphone-Thema und dann sind wir auch durch mit den ganzen Smartphones.
Ah, ja.
Ja. Yeah.
Die Ascension Mod, dass die eine Firma gegründet haben, das haben wir ja schon vor einer Weile angemerkt.
Und dass die im App Store waren und wieder rausgeflogen sind und sowas alles. Ne?
Ja, genau. Jedenfalls haben sie jetzt einen mit einem Hersteller namens Oppo, der auch irgendwie...
So ein chinesisches Großhersteller-Ding, oder?
Genau, chinesischer Hersteller. Das Smartphone N1 rausbringen. Und das soll jetzt ab jetzt, also ist schon, glaube ich, seit einer Weile draußen, halt mit CyanogenMod direkt ausgeliefert werden.
Das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist normalerweise, wenn du dein, also das Gerät ist Android zertifiziert, also irgendwie hat so also unterstützt alle Hardware-Features und so, die man braucht, damit Google sagt, ey, ihr seid voll gut, ja, könnt ihr Android drauf laufen lassen.
Nicht so wie früher, dass du die 4 Hardware-Button brauchst oder so.
Ja, das haben sie gelockert mit den ganzen Versionen irgendwann, mit der Version 3 und so. Für Tablets haben sie ihre Sachen geändert. Hm? Ja, und das heißt, dass es auch den App Store auf den Dingern gibt, auch wenn du da irgendwas anderes drauf hast, also du kannst ihn installieren. Und im Prinzip finde ich es aber dann erstaunlich, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt CyanogenMod drauf gleich von Anfang an und liefern das damit aus, wenn sie doch die Zertifizierung haben. Das heißt, es muss für sie erstrebenswert sein, CyanogenMod zu verwenden, statt des normalen Androids, weil ich glaube, für das normale Android bezahlst du auch nichts, beziehungsweise kriegst du vielleicht sogar noch ein paar Cent dazu, weil Google teilweise so starke Push-Kampagnen gemacht hat, um ihr Betriebssystem zu verbreiten.
Hm. Ja, technisch ist das Gerät eigentlich auch recht interessant. Es ist, glaube ich, recht teuer. 450 Euro, okay. Es ist vergleichbar mit den Samsung-Geräten.
Ja, das ist relativ normal. Also, ich meine, so mein Nexus 5 kostet halt auch irgendwie aktuell
350.
So. Ja, gut. Wenn du halt nur noch die große Version nimmst, dann, ja, geht schon.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ja, die machen es halt auch günstig, ne? Ja. Die machen es absichtlich irgendwie.
5,9 Zoll Display. Das ist schon etwas sehr groß.
Das ist echt riesig, Mann. Ich meine, das 5 Zoll, die ich jetzt hier habe in der Hand, und da sind der Abstand vom Display bis zum Rand ist, ich sag mal, 1,5 bis 2 Millimeter links und rechts.
Mhm.
Und das ist schon echt so breit, wie es wird. Und wenn du noch größer hast, dann kommst du auf jeden Fall mit dem Daumen nirgendwo mehr hin. Das ist schon echt fast ein Tablet, aber zu klein für ein Tablet. Ja, das geht nicht. Aber was ich spannend fand, war an der Hardware noch, war, sie haben eine sogenannte O-Touch-Fläche hinten.
Aha.
Also das heißt, sie haben ein Touchpad auf der Rückseite angebaut und wollen damit irgendwelche lustigen Features ranbauen.
Ja, das hast du jetzt und ja auch irgendwie auf der PlayStation Vita. Da,
richtig.
Dass du diese Rückseite hast und das ist irgendwie der neueste Schrei.
Ja, ich habe erst gedacht, haben die da nicht irgendwelche Patentprobleme mit? Weil das ist deswegen gedacht, damit du halt ohne deinen Bildschirminhalt zu verdecken dann auch scrollen und tippen kannst.
Ja.
Weil sich das scheinbar so motorisch wohl doch ganz gut verknüpfen lässt. Jedenfalls war das so der Test. Und das haben die bei der PS Vita ja entsprechend aus den Gründen auch drauf.
Mhm.
Aber ich meine, warum nicht? Kann man machen.
Ja.
Das
spannendste Feature an dem Ding ist, dass man es hat keine Frontkamera, aber man kann die eigentliche Kamera nach vorne klappen, was ich ziemlich cool finde.
Es ist also in so einem Drehgelenk gelagert, ne?
Ja,
so genau. Muss man sich vorstellen, wie so eine Walze mit einer Kamera drin und die kann man halt 206 Grad drehen.
Ja, ziemlich cool. Das macht total viel Sinn einfach, dass man dann keine zwei Kameras verbauen muss, dann hat man auch vorne einfach die vollen 13 Megapixel, wow.
Mhm. Ja, 13 Megapixel ist normal. Also das ist so, wenn du Video machen willst, ist das 4K-Auflösung, aber es sind halt die normalen 3800 mal 2000 bla, also irgendwie so die, die Pixel halt. Aber natürlich, ich meine, prinzipiell, ja, du sparst dadurch ein Kameramodul, was allein schon kostentechnisch was macht. Du hast gute Auflösung auf beiden Seiten, brauchst meistens beide Kameras nicht gleichzeitig, deswegen bietet es sich an. Was du damit aber dir einkaufst, ist ein mechanisches Verschleißteil.
Ja, stimmt.
Weil du hast da so Kontakte drin, die sich drehen müssen. Wenn ich mir hier mein Handy angucke, es gibt einen Wippschalter, einen Knopf, einen Headphone-Jack, einen Anschluss unten und die Kamera selber, die ganz kleine mechanischen Teile drin hat, die verschleißen können. Aber ansonsten ist nichts Bewegliches an dem Ding. Und das machen die aus gutem Grund. Also, ja. Ich hoffe, dass es gut durchhält, aber ansonsten ja, wäre das halt der Punkt, wo es halt dann das den Nachteil hätte, dass es verschleißen könnte.
Ja.
Ausleiern, irgendwie so.
Okay, ja, das ist schon ein Nachteil.
Aber du, egal.
Es sei denn, man macht das irgendwie mit NFC oder so, keine Ahnung.
Ja, und dieses Strom überträgt man durch so Spulen.
Ja, ein bisschen ja, Induktion.
Ich meine, du, guck mal, ne? Laptop-Bildschirme funktionieren auch. Da sind auch Kabel drin, die sich immer hin und her biegen.
Also wusstest du eigentlich, dass die, ich glaube, ab dem ersten Nexus 7 sogar, die alle per Induktion einfach ladbar sind? Also du kannst
alle Nexus 7... Nexus 7 nicht, glaube ich.
Okay, aber...
Dann aber das Nexus 5 hier.
Ja.
Hast du es mal probiert?
Und das Nexus 4 halt auch. Nee, da bräuchte man halt so ein Ding, sie und die sind halt recht teuer. Aber eigentlich ist das echt cool, dass man...
Kann man die nicht selber bauen?
Was?
Kann man Induktion? Die Dinger... Ja, kann man die nicht selber bauen? Ich meine, was brauchst du? Du brauchst eine Spule und ein Netzgerät, mehr nicht.
Und die richtige
Spannung. Ja, du brauchst halt die richtige Frequenz und so, ne? Und ein bisschen kleinen Chip oder so. Aber letztendlich ist das ein Ding, dieses Gerät kostet dich quasi, lass mich mal lügen, 4 €. Und dann klemmst du das einfach an deinen normalen USB-Charger vom Handy an und fertig. Also mehr ist es letztendlich nicht. Ich finde es ein bisschen unsinnig. Ich meine, okay, kann man benutzen. Ich hätte halt einfach keinen Bock, dass es irgendwie die ganze Zeit auch irgendwie versucht, irgendwas zu laden oder so, wenn mein Handy nicht drauf liegt. Weiß ich aber nicht genau, wie das funktioniert. Was ich aber nett fände, wäre, dass man halt noch ein mechanisches Ding weniger hat, was man damit tut. Aktuell ist es so, ich komme nach Hause, lege mein Handy neben die Maus, aufs Mauspad und da liegt das dann ganz gut so. Und alle paar Tage stecke ich es mal zum Strom an, damit es Strom kriegt und ich habe es so, dass dann automatisch das WLAN angeht, wenn halt ich den Stromstecker reinstecke. Also wenn es Stromversorgung hat, macht es WLAN an. Und das würde halt dann in diesem Fall auch getriggert werden, was ich einfach cool fände. Dann würdest du halt irgendwann mal nach Hause kommen, dein Handy irgendwo auf dieses Ding, auf dieses Ding legen und dann würde dein Handy seinen WLAN anmachen, würde dann irgendwie anfangen, seine ganzen Podcasts zu laden und seinen ganzen Kram und so und könnte sich lustig durch die Gegend laden, wie es möchte, weil es wird ja mit Strom versorgt, macht ja nichts.
Und du hast halt, also bei der Induktion hast du halt einfach auch keinen, nochmal weniger Verschleiß am Stecker.
Ja. Aber wobei man sagen muss, diese Micro-USB-Dinger, die sind schon so vom Industriedesign darauf ausgelegt, dass man sie mehrere 10.000 Mal ein- und ausstecken kann.
Ja.
Also das ist immer so.
Und so eine matte Ladestation induktiv, die kostet jetzt auch 30 €, was schon.
Das finde ich aber ein bisschen krass. Ja. Echt mal. Müssen wir sich mal mit beschäftigen, was es für Standards gibt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die so eine Art kleines Probing-Magnetfeld haben, was so irgendwie, keine Ahnung, nennen wir eine Einheit für Magnetfeldstärken, aber mit so ganz wenig davon, mit der dann so ein bisschen immer so guckt, ne, ist da was? Und wenn sie merkt, mein Magnetfeld wird gestört, weil da jetzt gerade ein Device kommt, was das Magnetfeld dämpft, indem es halt die Leistung aufsaugt, dann powert es hoch und lädt das Handy auf. Also ich vermute mal, dass die so eine Art Standby-Modus haben.
Ja.
Aber das lässt sich mit dem kleinen ATmega oder so auch hinbauen. Das ist echt kein Hexenwerk.
Ja, aber ich weiß nicht, so Stromlade. Ne.
Im Zweifelsfall kannst du sogar noch deinen neuen elektronischen Personalausweis damit flashen. Wenn es vielleicht die NFC-Antenne fürs Laden benutzt, weiß ich ja nicht. Könnte sein.
Ja. Oder es sagt einfach per NFC Bescheid, dass es da ist. Das könnte ja auch sein.
Glaube ich nicht. Da muss ich ja noch ein Protokoll sprechen, so richtig mit Bits und so. Ich glaube, das passiert auf einer sehr, 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 sehr dummen Ebene.
Okay.
So wie ich die Industrie kenne.
Ja.
Na gut. Kommen wir zu unserem Nicht-Handy-Thema.
genau. Chromium, beziehungsweise, also Google will in Zukunft im Chrome hier die Netscape-API, wo man schon am Namen sieht, die ist echt alt, abschalten und sie fangen mit Chromium an und das wird wohl im April passieren, dass sie halt die NP-API abschalten.
Papi, achso.
Ja. Und erstmal war da irgendwie die Panik groß, dass man jetzt kein Flash mehr unter Linux benutzen kann. Also es bezieht sich jetzt...
Ja, benutzt mal einen Firefox, der kann das.
Ja. aber es gibt halt schon seit längerem, also es Adobe hat ja schon vor einer Weile, glaube ich, genau, der Flash-Player für die NP-API wird schon eine Weile nicht mehr weiterentwickelt. Und es gibt halt schon auch jetzt für ein Chromium die Pepper-Flash-Player-Variante. Und ja, man kann halt für die PP-API den Flash-Player weiter benutzen. Und dann sogar einen neueren. Weil nämlich den man unter Firefox benutzt, wohl schon seit einer Weile nicht mehr geupdatet wird.
Hm. Ja, ich erinnerte mich nur, dass es irgendeine Netscape-API gibt wohl und dass diese irgendeine Netscape-API deswegen, weil es einen NS-Wrapper Use-Flag in Gen2 gibt, was man irgendwie an diese ganzen Bausteine da ranklatschen kann, um irgendwie dieses Ding zu unterstützen oder auch nicht. Sonst wusste ich es halt nicht. Nee.
No, aber es ist, glaube ich, echt mal Zeit, dass wir da was Neueres haben. Auch ich glaube, das hat so ein paar Sicherheitsprobleme gehabt.
Wir müssen einfach diese ganzen binären Plugins, die es für Browser gibt, die müssen einfach alle raus. Also wenn, dann muss das nativ in den Standard rein und das meiste lässt sich halt mit dem ganzen HTML5-Zeugs echt gut machen. Mhm. Ich meine, wir haben Video, wir haben Audio, wir haben Realtime-Video und Audio. Wir haben Sockets. Wir können tatsächlich einen Torrent-Client in JavaScript bauen, wenn wir wollen. Wir können halt Gamepads anklemmen, wir können die Maus komplett übernehmen. Also man kann eine Menge. Und das brauchst du halt echt nicht mehr mit irgendwelchen externen Sachen machen. Zumal du mit solchen externen Plugins und sowas auch noch das Problem hast, dass du damit so eine Vulnerabilität hast und auf jeden Fall eine Binärabhängigkeit, wenn du halt meinetwegen dann den Browser für dein irgendwie ARM-Ding gibt, aber es gibt kein Flash oder kein Binär-Plugin für dein ARM-Ding, dann läuft das auf dem ARM-Ding halt nicht.
Ja. Ja. Hast so. Ja eh auf den mobilen Geräten noch eher wenig Flash.
Ja, will man auch nicht, weil das braucht Strom ohne Ende, ist halt scheiße. Und das ist ja nicht Hardware dekodiert dann, ne?
Ja.
Also alles, ihr kennt die Diskussion, das ist ja nicht neu. Wir sagen ja das sagen wir ja seit Jahrzehnten quasi, gefühlt seit bevor Flash erfunden wurde und diese ganzen anderen Sachen. Erinnerst du dich, ActiveX-Objekte?
Ah, das gibt's
auch. Ja. Oder Silverlight oder.
Das wird ja immer noch für die ganzen Streaming-Dienste benutzt.
Ja, aber das ist auch so ein Binär-Ding, was einfach keiner benutzen möchte. Und die soll mal aufhören doch, damit.
Die Leute, die halt nicht wollen, dass du dann den Content kopierst.
Ja, aber die will ich nicht, dass die das, also ich, ne, weiß, was ich meine.
Ja.
Die sollen das gefälligst nicht benutzen wollen, so rum. Was gibt's noch an schlimmen Dingen? Ich glaube, einige Streaming-Sachen hatten das auch. Ich meine, Twitch und sowas läuft über Flash.
Ja.
Aha, dafür braucht man Flash, ne?
Aber die haben so eine schlimme Implementierung.
Das ist furchtbar.
Ist immer laut bei mir, wenn ich Twitch anmache.
Es ist einfach nicht cool. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich habe tatsächlich noch letztens eine Webseite gefunden, die haben ein Java-Ding geladen. Oder wollten sie zumindest, aber mein Firefox sagte, hey, du kommst nicht rein. Und dann habe ich kein Java angucken können.
Tja. Oh.
Ja, Deo sagt gerade, es hieß mal, iOS würde Flash killen. Als ob iOS einen Unterschied machen würde. So, jetzt komme ich wieder von meinem Anti-Hipster-Ross runter.
Ja.
Mhm. So, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Ecke.
Ja.
Zocker-Ecke.
Genau. Es gibt Neuigkeiten zu den Steam Machines. Und zwar erstmal, Valve wird selber keine bauen. Aber es gibt einige Hardwarehersteller, die wohl welche bauen werden. Insgesamt, es wurden schon 6 oder so vorgestellt. So irgendwie Alienware, Alternate.
Also die ganzen Gaming-Hardware-Hersteller,
ja? Genau. Gigabyte ist auch dabei.
Das ist gut. Ja. Die haben sicher eine Menge RAM drin. Ein paar Gigabyte.
Ja.
Jedenfalls mein Mainboard ist von Gigabyte, deswegen erinnere ich mich.
Es ist halt echt viel an Varianz drin. Also es gibt sehr, sehr leistungsfertige und halt auch ziemlich billige. Und die Bedingungen sind auch recht gering. Also was ein Computer qualifiziert sich als Steam Machine, wenn halt SteamOS draufläuft und ein Steam Controller dabei ist. Also schon recht locker so. Also man
ja gut, aber ich meine, letztendlich hätte ich es gern, dass sozusagen dieses, dass es ein bisschen ist wie mit dem Nexus oder so, dass du sozusagen dieses Steam Machine, dieses Brand, diese Marke, damit verknüpfst, dass dort der ganz viel von dem Steam-Krempel laufen wird. Also, dass du auf jeden Fall ein gutes Gerät kriegst. So.
Mhm.
Also, es wäre schade, wenn da halt jetzt jede Grütze da irgendwie sich Steam Machine nennen dürfte.
Ja.
Oder vielleicht müssen sie sonst so Steam Machine Klasse A, Klasse B, Klasse C machen, um dem Kunden dann wiederum zu bieten, hey, pass auf.
Also, dass du mit der einen kannst du eigentlich nicht direkt auf der Hardware spielen, sondern nur von deinem PC streamen. Sowas könnte man ja auch machen.
Ja, das ist aber, das im Prinzipiell, das ist, haben sie ja auch drin, diesen Modus, ja. Ne? Aber, boah, nee, ey, weißt du, das spielt doch lieber am Rechner. Habe ich den Delay nicht. Nee, aber, das ist aber, nein, ich meine, da brauche ich ja noch mehr Hardware. Ich will ja dann, wenn tatsächlich, dann will ich die Steam Machine ja tatsächlich als Konsole benutzen. Das heißt, das ist mein Gerät, ich spiele mein Spiel und die Welt um mich herum existiert jetzt nicht mehr.
Ja, so. Aber ich glaube, das mit dem Streaming ist ja, sonst würden die das ja nicht machen, wenn es
so
große Latenz hätten.
Nee, aber weißt du, wenn ich meinen Rechner sowieso zu Hause habe, auf dem das Spiel ausgeführt wird, und ich habe 3 Meter weiter meine Steam-Maschine, nur weil die an meinem Fernseher hängt, dann nehme ich doch den Rechner.
Mhm. Ja, das Umstöpseln ist ja, also man kann das ja auch recht gut an Dings anbauen, das ist ja eigentlich jetzt nicht so der große Aufwand.
Ja, ist sowieso illusorisch, weil ich werde mir so ein Ding nicht kaufen, aber im Prinzip. Aber es ist schön, dass es viele Leute gibt, die das herstellen, weil das ist toll. Keine Begründung.
Ja.
Ich meine, es ist schön, wenn das Steam sich weiter verbreitet. Ja gut, die haben schon relativ große Marktmacht, sage ich mal. Aber das könnte halt dazu beitragen, dass halt noch mehr Spiele sich auf Linux gut abspielen lassen wollen, wenn die Steam-Machines halt auf Linux basieren.
Ja. Also es steht auch noch, dass es wäre halt sogar möglich, sowas zu machen, du hast SteamOS drauf, aber halt auch noch ein Windows. Da gibt es kein Limit von Steam, von Valve her.
Ja.
Also sowas könnte man auch machen.
Ja. Ach ja, jetzt bist du schon müde. Ja, wir sind ja gleich durch. Keine Panik.
Ja. Sonst.
Und wir haben noch ein Update, ne?
Ja, ein SteamOS hat ein Update gekriegt und funktioniert jetzt nicht nur mit Nvidia. Grafikkarten, sondern jetzt auch mit Intel und AMD.
Oho, die feinen Herren.
Ja. Und nebenbei, also mit dem kommenden Kernel wird es auch nochmal irgendwie einen ziemlichen Boost bei AMD-Karten geben. Also auch irgendwie.
Besser ein Grafiktreiber drin.
Ja.
Das ist gut, das ist prima. Nee, das ist schön, ich mag Updates. Ich freue mich dann immer, dann kann ich immer zugucken, wie Updates sich installieren. Soll ich dir mal von wegen Updates eine Horrorstory erzählen? Ich meine, wer mir auf Twitter gefolgt oder vielleicht favorisiert, zwinker, zwinker. Ich habe mal wieder rumgerantet, dass Windows 8 so scheiße ist. Ich habe ja auch auf der Arbeit jetzt hier, ich habe ja immer Bluescreens gehabt, jetzt schon die ganzen 2 Monate oder was, da ich arbeite oder so. Und habe ja schon RAM ausgetauscht, habe schon alle möglichen Treiber ausgetauscht und Sachen und das hilft nichts. Da war jetzt letztendlich mein letzter Strohhalm, an dem ich gerade rumgrabbel, ist halt von Windows 7 auf Windows 8.1 und hab dann mal heute das Upgrade gemacht. Ey, du findest dich ja echt nicht zurecht am Anfang, ne? Also erst so öse, alles voller bunter Blöcke. Das erste, was ich gemacht habe, ist meinen kompletten Start-Menü-Bildschirm, wo dann irgendwie diese ganzen Widgets drin sind. Erstmal alles geklärt bis auf den Desktop. Erstmal weg. Alles weg. Das ist wie mit vorinstallierter Software auf irgendwelchen gekauften Rechnern. Alles weg. So. Und dann habe ich mir dort die Sachen reingezogen, die ich wirklich brauche. Also Entwicklungsumgebung, Git Client und so ein Krams. Und habe mir dann angeguckt, wie ich meine ganzen Monitore anordne und alles und so, aber also Windows 8 ist auch nur Windows 7 mit hässlichem Interface. Ansonsten ist das nicht viel anders. Ich hoffe, dass die Treiber anders sind unter der Haube, also dass sich das besser verhält. Na, mal sehen.
Ja, also wäre interessant, wenn das jetzt mit dem Bluescreens weitergeht.
Das wäre blöd. Ich will arbeiten. Ich kann doch nicht die ganze Zeit Bluescreens haben. Weil du bist du gerade Dinge am Tun, hast noch vielleicht noch jemanden am Telefon, der dir gerade irgendwie, ja, und wie verhält sich denn das, wenn wir das und das und das und das tun? Ich so, ja, Moment, gucke ich dir eben nach. Dann kriegst du einen Bluescreen. Dann musst du erstmal dafür sorgen, dass deine verdammte Kiste wieder neu startet, deine Entwicklungsumgebung wieder neu startet, du wieder an die Stelle im Code kommst und dann wieder nachvollziehen kommst, welche Aufrufe da was. Also, das geht gar nicht. Naja, also. Es hat sich nicht viel geändert, aber ich hoffe, dass Windows 8 irgendwas sensibler hat oder besser hat. Robuster, meine ich, als 7. Aber letztendlich, ich stecke da auch nicht viel Liebe in das Windows rein, weil ich benutze das auf Arbeit. Das heißt, ich will die App, die Programme starten, die ich brauche, damit ich die Software testen kann und bauen kann, die ich brauche. Aber es muss weder schön aussehen, noch gut bedienbar sein, noch irgendwas. Weil das schaffe ich sowieso nicht, weil ist halt Windows. Ist irgendwie... Ich fühlt sich nicht nativ an irgendwie.
Ja. Naja. Kann ich nachvollziehen.
Schnüff. Aber egal, ja. dafür ist der ganze Rest so gut. Ja. Also, ich habe eigentlich nichts zu leiden. Wollen wir den letzten Tipp und Tricks weglassen, bis wir es uns durchgelesen haben oder so? Oder?
Ja, wir können es auch auf nächste Woche schieben. Das ist eine
gute Idee. Machen wir nächste Woche.
Okay. Gut, genau. Dann haben wir jetzt 1 Minute 40 Sekunden überzogen.
Oh nein. Ja, nee, fand ich gut. War mal wieder ganz prima. Wieder viel dazugelernt diesmal. Da hast du wieder die Themen ausgesucht und ich hab was gelernt, sehr schön. Ja. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und schreibt mehr Kommentare, dann können wir sie wieder irgendwie uns darüber freuen.
Yay, genau. Okay, dann Ankündigung. Morgen hier mal wieder Diaspora Night mit dem großen, vermutlich stattfindenden Rückblick auf den Kongress und das Diaspora-Treffen.
Von dem Dennis ja nichts weiß, aber Tuxi schon, also kannst du dich schon mal darauf vorbereiten.
Ja, genau.
Und Mittwoch dann wieder mein Ding, ne?
Genau.
Machen wir wieder Musik und so und gucken mal, was so abgeht. Und irgendwann, wenn ich wieder richtig fit bin, also ich bin schon relativ fit, aber ich werde dann demnächst nochmal den Ramova anhauen, ob der mal Zeit hat, ob wir mal irgendwie Interview machen können. Weil da hatte ich schon mal ziemlich Bock drauf. Und der hat ja auch voll Bock drauf.
Interviews sind cool.
Ja, auf jeden Fall. Muss und man sonst? Nur gucken, wie es mit den Zeitzonen ist, ob es klappt bei ihm.
Ja. Mhm. Und sonst hören wir uns wieder nächste Woche.
Richtig. Oh. Also ihr jedenfalls. Wir uns dann, also anders. Ihr wisst das schon.
Irgendwie schon, ja.
Okay. Okay, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar@theradio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.